Jesus Christus habe ich jetzt einen Tee. Aber ich schaue mir hier die Gewitter an. Das ist richtig, richtig göttlich, Jungs. Um die Insel herum sind überall Blitze und atomare Gewitter und alles andere wird wirklich zugeregnet. Also Kopangan, Sudrahani und so, übelst zugeregnet. Aber.
So ein Arschloch hat alles verpiefert!
Hättest du was Gescheites gelernt, wärst du auch Profi geworden.
Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben.
Du nicht! Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken, bist schön locker.
I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight.
Skandal! Am Arsch gelegt.
Unverschämt an mir so eine Frage zu stellen, schau immer in die Fresse, mehr sind sie nicht wert.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Strafraums, euer Lieblingspodcast, wenn es um die Verleihung des Fanpreises für den besten Podcast 2018 geht. Wir sind heute in nicht ganz vollzähliger Runde, sondern nur zu zweit. Was ist da los? Ist Matti tot? Hat Matti sich ins Koma gesoffen? Wir wissen es nicht. Wir werden euch gleich aufklären, aber bevor wir euch aufklären, möchte ich euch aufklären, wer denn quasi der L'étranger in der Runde ist. An meiner Seite, der Mann im Dunkeln, der Mann im Schatten, aber trotzdem auf der glorreichen Autobahn unterwegs. Er ist der M zum A, zum R, zum Wien. Er ist der Marvin. Hallo Marvin.
Servus, schönen guten Abend.
Grüß dich Marvin, du bist gerade aus dem Regen zu mir getappt, ja?
Ja, das ist richtig und ich habe Halle überlebt.
Du hast Halle überlebt, da kommen wir gleich noch dazu, ja. Du bist aber leider heute der Einzige, der auf meinem Sofa Platz genommen hat. Das heißt, du bist der Einzige, der überlebt hat. Oder gibt es vielleicht noch einen Dritten im Bunde, der bloß gerade physisch nicht im Raum sein kann? Ja, denn der liebe, gute, alte Metrik hat sich gesagt, er probiert mal was Neues aus. Er mag die Frauen mit Sack. Deswegen ist er nach Thailand gereist und hat sich da quasi erstmal kurzzeitig niedergelassen. Er funkt heute exklusiv nur für den Strafraum aus Thailand. Hallo, lieber Matti.
Willkommen aus dem Land der Boy-Ladies, denn bisher habe ich keinen Ladyboy gesehen, sondern eine Boy-Lady. Muss ich so mal sagen, gerade eben im 7-Eleven, als ich mir meinen Sprit geholt habe, habe ich ein Mädchen gesehen, das ein Junge sein wollte. Also mal was ganz anderes in Thailand. Ich bin noch an einer anderen Ecke und nicht so an der Touri-Ecke, muss man dazu sagen.
Na, die schafft sich dann quasi auch nur ihre Buchse mit Tempos aus, dann hat sie die Lady-Beule. Also passt sie ja dann auch irgendwie, ne? Du bist gerade in Thailand, machst da gerade Urlaub und funkst gerade sozusagen vom anderen Ende der Welt. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute mal eine Spezialausgabe, denn wir sind ja nicht ganz bei 2 Wochen. Normalerweise machen wir alles im 2-Wochen-Takt, aber natürlich sind wir auch nur Geiseln des Fußballgeschehens und als Geiseln des Fußballgeschehens möchten wir natürlich auch euch unsere Gedanken dazu quasi kredenzen, die mit aktuellen Sachen zu tun haben. Und da ist heute das große Thema die Relegation. Also ist das heute eine super Sonderspezialausgabe. Was ist daran denn besonders, lieber Marvin?
Besonders ist unter anderem, also wie bereits erwähnt, dass Patrick zugeschaltet ist via Skype. Ich hoffe, die Tonqualität ist jetzt auch einigermaßen. Und auch besonders ist, dass die Folge kürzer sein wird als unsere sonstigen Folgen.
Ja, sie ist etwas kürzer. Wir wollen das Ganze mal ein bisschen raffen, so als Filler-Folge quasi. Ja.
Genau.
Genau, dass wir ein paar Themen ansprechen, ein bisschen bündeln. Vielleicht werden wir es auch ein bisschen länger machen. Ich hoffe nicht, weil wir haben ja noch alle ein bisschen viel zu tun. Marvin muss heute noch seine alte schaukeln. Der Matti auch, weil es sind ja 5 Stunden Zeitversatz. Das heißt also, während wir hier gerade aufnehmen, heute ist Mittwoch, wir haben jetzt gerade so gegen, es ist so 19:30, müsste eigentlich der gute Matti schon in der Haier sein. Matti, bist du denn eigentlich schon besoffen genug, um zu schlafen?
Ja, natürlich. Hier ist, also man sagt ja diesen berühmten Spruch, irgendwo ist immer 4 Uhr. Und da ich ja jetzt in einer anderen Zeitzone bin, nehme ich das Ganze wirklich wahr. Also mehr kann man es ja nicht machen. Ich denke mir, irgendwo ist immer 4, also trinken wir auch schon morgens ab und zu ein Bierchen am Strand abends. Und hier gibt es ja auch viele Cocktails. Aber man muss hier tatsächlich sagen, Thailand ist nicht so billig. Das Bier kostet hier mehr. Man zahlt immer so 60 Baht. Und 1 Euro ist 35 Baht. Und das im Supermarkt. Also hier gibt es halt nicht so Sterni und so, ja. Also es ist immer, das billigste Bier ist immer noch sehr teuer. Man kriegt vielleicht mal einen Cocktail für 80 Baht, was dann 2,50 sind, ja. Aber man stellt sich Thailand immer so vor, dass man irgendwie mit 10 Euro hingeht und mit 8 Euro wieder nach Hause geht, ja. Ist aber nicht so. Außerdem okay. ist übrigens das eine Premierenfolge, wollte ich ja auch nochmal einfolgen. Wir haben das allererste Mal in einer Folge den Titel, bevor wir die Folge haben. Denn der Ben war neulich abends auch umnächtigt von Gerstensaft und hatte eine total tolle Idee für den
abends.
Titel, oder Ben?
Ja, ich kann mich gerade nicht mehr an den Titel erinnern. Was war's?
Storks
im Auenland. Im Auenland, ja, zwischen Hopfen und Bangen. Ja, ein sehr schöner Titel, der uns auf unser Thema wieder zurückführt, denn ja, zwischen Hopfen und Bangen, das galt lange, gerade bis zum letzten Spieltag in der ersten Bundesliga, da ging es noch lange Zeit um den Abstieg und Abstieg ist quasi unser Einstieg in diese Folge, denn wir möchten gerne darüber reden, was jetzt quasi noch auf uns als Spannungsmoment wartet. Wir versuchen das Ganze so eloquent wie möglich zu machen, da wir heute auch nicht schneiden werden, also zumindest versuchen nicht zu sehr zu schneiden, das heißt also alles, was so verfassungsfeindlich ist, alles, was wir über Bibiana Steinhaus vielleicht noch so neben dem Mikro erwähnen und ihr leider nicht hört, all das müssen wir heute ein bisschen rauslassen. Das heißt, es könnte vielleicht der langweiligste Strafraum aller Zeiten werden. Ja?
Schlechter als die letzte Folge kann es ja nicht wirklich werden.
Da hatten wir ordentlich zu schneiden, aber es liegt auch daran, dass wir wirklich ein sehr komplexes Thema angefasst haben und wir leider zu besoffen waren, um dieses komplexe Thema wirklich zu greifen. Das aktuelle Thema ist nicht komplex, denn es heißt einfach nur Leben oder Sterben. Gestorben ist ein Dino der Bundesliga und darauf will ich zunächst erstmal kommen, denn wir alle sind natürlich sehr, sehr traurig, dass der gute alte Hamburger Sportverein zum ersten Mal in seiner Geschichte in der Bundesliga dann doch leises Servus sagen musste und sich verabschiedet hat.
Leise?
Und da interessiert mich jetzt mal vor allem an dieser Stelle, Matti, deine Emotionen dazu, als quasi klar war, jetzt gibt's kein Zurück mehr für den Hamburger Sportverein.
Also hier würde ich ja tatsächlich gerne meine Sprachnachricht von Marvin reinschneiden lassen. Der hat eine total schöne Sprachnachricht, wie ich mich auf den Straßen Thailands lustig darüber gemacht hat und gefreut habe, dass es dann endlich passiert ist, ja. Ich saß gerade in einem netten Restaurant und die Leute haben mich komisch angeschaut, weil ich auf einmal lautstark lachen musste. Und das kann der Marvin ja gerne nachher reinschneiden. Das ist, glaube ich,
ja, genau, wir können es gerne mal reinschneiden.
Lass uns diesen historischen Moment mitnehmen. Jetzt krümmt euch endlich zusammen und fangt an zu heulen, so wie sich das gehört. Aha! Das sind lauter Kandos. Wupp, 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 wupp. Lauter Kandos.
Wer mir natürlich leid tat, sind die netten Polizisten aus Hamburg, die sich in vier Reihen vor die Fans stellen mussten und die Fans dann natürlich asozial das Stadion fast anzünden wollten. Da hatte der VfB Stuttgart mehr Klasse. Wir haben in einer Duldungsstarre es über uns ergehen lassen, als wir
abgestiegen sind. Ja, die Männer das ertragen und wir verbrannten auch nicht unsere Fanutensilien.
Obwohl, dazu muss man aber auch sagen, es waren natürlich nicht alle Fans. Die meisten Leute, also sagen wir mal 99% im Stadion, haben sich natürlich relativ ordentlich von ihrer Mannschaft verabschiedet. Es waren dann so 150, so zwischen 17 und 24-jährige Schneeflocken, die sich gesagt haben, okay, jetzt weiß ich nicht, jetzt nehmen wir mal so ein Relaxat, ja, und scheißen mal diese riesigen Batterien aus, die wir hier ins Stadion geschmuggelt haben, aus denen eine Menge Rauch kommt, und zeigen mal der Welt, was hier so, was eine harte Kante ist, du, das haben sie aber gezeigt, so ganz toll, ne? Also das war, es war leider schade, muss man wirklich sagen.
Ja,
da der HSV sich ja dann doch wirklich mit erhobenen Hauptes verabschiedet hat.
Aber originell fand ich die Trauerkranz-Aktion. Ja, dass du diesen Pitch-Invader hattest mit dem Trauerkranz, den er dann niederlegen wollte, das fand ich schön. Da hatte so eine gewisse Ästhetik.
Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, Leute, und da geht auch die Frage vielleicht an unseren Thai-Boy. Fandet ihr es dann am Ende vielleicht nicht doch ein bisschen schade, dass der HSV abgestiegen ist? Weil so gegen Ende haben sie sich ja quasi nochmal mit erhobenen Hauptes dann doch mal wirklich auch sportlich gesehen unter Tietz gegen den Abstieg eigentlich gestemmt. Ja,
ja, die Spieler wurden auf jeden Fall an der Titte des Tietz durch die Milch nochmal stärker, könnte man so sagen. Aber tatsächlich hätte ich dem HSV gerne gegönnt, in die Relegation zu gehen. und dann gegen Holstein Kiel abzusteigen. Das hätte ich schöner gefunden, so als Derby-Charakter, wenn so ein richtig kleiner Verein dich zersägt. Weil so hat sich der Hamburger Sportverein selber abgestiegen. Aber in der Relegation wäre es nochmal richtig schön gewesen, wenn dann so ein kleiner Verein wie Holstein Kiel, der nicht mal in seinem Stadion Pommes anbieten kann, weil sonst die Flutlichter nicht gehen und der Strom nicht langt, so einer lässt sich dann als Klassiker absteigen, fände ich total viel schöner. Aber das war mir vergönnt.
Entschuldigung, wir können Ihnen leider heute kein Spiel bieten. Die Fritteuse war überlastet.
Ja, weil das geht bitte nach Hause. Wir haben den Strom in das Flutlicht umleiten müssen.
Ja, aber wie gesagt, also eigentlich war es ja eigentlich Dirty Harry. Ne? Dirty Harry kam, Heribert Bruchhagen kam nach Hamburg, um da so ein bisschen die Wogen zu glätten. Hat das auch in vielleicht einiger Hinsicht auch getan. Hat aber dann einen großen Fehler gemacht, den wir hier im Strafraum exklusiv auch prophezeit haben. Nämlich die Verpflichtung von Bernd Lallerbach. Und Bernd hat es natürlich überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt, weshalb dann der Einsatz von Tietz, ich weiß es immer nicht. Tietz kam dann quasi wie der Phönix aus der Asche und hat dann doch tatsächlich das geschafft, was man sich immer von so einem Übergangstrainer erwartet, nämlich da eine gewisse Spielkultur so schnell eingepflanzt, dass dann tatsächlich auch eine Vollpflaume wie Holtby dann tatsächlich auch mal ein Tor schießen konnte oder beziehungsweise für Umschwung sorgte. Und es war einfach am Ende zu spät, oder Marvin?
Ja, es war leider, also die Mannschaft hat sich definitiv in der Schlussphase nicht wie ein Absteiger präsentiert, aber sie sind mit diesem Aufwärtstrend, also wie du schon gesagt hast, denkbar spät gewesen. Und deswegen, ich glaube, es ist besser für alle Parteien, für alle Beteiligten, dass da endlich diese Spannung draußen ist und dass sie endlich mal absteigen.
Aber ich meine, Matti, hast du auch mitgekriegt, dass trotz dieses Abstiegs jetzt, der ja nun letztendlich dann doch einen ganz großen Pfahl ins Herz des HSV-Fans treibt, dann doch vielleicht etwas Positives bei rauskommt. Also ich hatte zumindest zuletzt das Gefühl, dass sich so einige Leute dann doch dagegen stemmen, wie es auch damals bei Stuttgart war, und jetzt sagen, jetzt erst recht.
Nee, das habe ich nur bei Köln gemerkt, ehrlich gesagt. Bei HSV gab es ja jetzt noch keine Lippenbekenntnisse wie bei Köln mit Horn. Und bei Köln mit Jonas Hector, da gab es schon die Bekenntnisse dementsprechend. Dass sie jetzt Tietz weiter anheuern, ist ein schönes Zeichen. Das ist auch ein netter, ruhiger Mann, glaube ich, so wie ich ihn empfunden habe. Beim VfB-Spiel habe ich ihn ja so gesehen. Also beim VfB-Stuttgart-Spiel war ich im Stadion in Stuttgart. Und das war eigentlich sehr lustig, so muss ich wirklich sagen, weil der Tietz sehr freundlich war, alle total begrüßt hat, weil wir da direkt, als die beim Bus ausgestiegen sind, standen. Total freundlicher Typ, so hallo zu den VfB-Fans gesagt, so ganz freundlich. Und die HSV-Fans hatten ja auch sehr viel schon Ironie. Da war es ja schon klar, dass sie in die Richtung gehen. Die haben ja dann nette Lieder gesungen wie Saufen, bis der Shiplock trifft. Finde ich tatsächlich äußerst unterhaltsam, musste ich stark lachen. Also bei Hamburg habe ich es noch nicht, aber die sind ja jetzt noch nicht so lange abgestiegen wie Köln. Köln hat ja schon zwei Wochen Vorlauf. Aber mal sehen, wer da bleibt. Ob ein Philipp Kostic mit in Liga 2 geht, bezweifle ich stark. Aber ob das die Fans
aber gerade auf Fanseite, gerade auf Fanseite ist es so, dass jetzt doch da so ein Umschwung zu erkennen ist. Also viele Leute haben dann ihre Mitgliedschaft dann, die sie eigentlich kündigen wollten, dann doch nicht gekündigt. Sie haben sogar mehr Mitglieder jetzt noch dazu gekriegt. Ich glaube, über 1000 Mitglieder sind jetzt dann zum HSV gewandert. Also ich glaube, die Leute sagen sich jetzt, wir nehmen das Abenteuer in Anführungsstrichen zweite Liga an und versuchen da irgendwie alles rauszuballern. Bin gespannt, ob das funktioniert, wenn sie dann tatsächlich in der zweiten Liga merken, scheiße, die anderen wollen ja auch aufsteigen.
Das ist so ein SPD-Effekt. Ja, also die SPD hat sich ja auch einem enormen Mitgliederzuwachs erfreut, als die Wahlergebnisse dann historisch niedrig waren. Also das ist dann...
Ja, das ist so eine
Parallele.
Das ist so, wenn du kurz vorm Absaufen, sagt man ja, wenn du quasi erstickst, dem Erstickungstod quasi nahe bist, nochmal ganz kurz so einen ganz großen Schub an Endorphinen und an orgastischen quasi Gefühlen hast. Ja, deswegen hängt sich ja der arme Lurch quasi auch gerne mal in seinem Schuhschrank irgendwie auf und wichst sich dabei ein, weil er dann irgendwie diesen kurzen Moment an orgastischen Enthusiasmus hat. Und ich glaube, dass das gerade auch viele HSV-Fans machen. Die haben quasi jetzt gerade so eine gewisse Art von sportlicher Variante oder vereinszugehöriger Variante von Selbstdrosselung beim Wichsen gerade. Und die Frage ist halt, ob es lange dauert, weil oftmals geht's halt schief. David Carradine zum Beispiel, also hier Bill von Kill Bill, hat es da dann nicht geschafft, viele andere auch nicht. Und ich glaube, wenn es dann halt letztendlich so ist, dass der HSV dann vielleicht doch nicht in der ersten Zweitligasaison dann das Ruder rumreißt, dann bleiben aber viele Leichen im Schrank hängen.
Ich freue mich auf jeden Fall aufs Derby. Das wird auf jeden Fall groß und da überlege ich mir nochmal eine Auswärtsfahrt zu machen. Nach Pauli.
Ja,
genau. Nicht nur
du, Marvin, und ich glaube, auch viele unserer Instagram-Fans freuen sich auf das Derby. Da hatten wir diese Woche eine Umfrage gemacht, ja. Haben viele gesagt, freuen sich auf jeden Fall drauf aufs Derby.
Ja, und ich glaube, dieser Effekt rührt auch daher, dass du dann sagst, ich möchte dabei gewesen sein. Nicht, dass ich im Nachhinein dann sage, okay, ich habe nichts unternommen, um der abstürzenden Mannschaft dann noch unter die Arme zu greifen. Ich habe dann tatsächlich meinen Support verstärkt und dadurch sind die eventuell dann nochmal wieder aufgestiegen.
Ja, mal schauen, was es wird. Ich bin sehr gespannt. Ich habe bei uns in der Fußballgruppe ja schon mit etwas sehr viel Wein im Atem dann doch eine Sprachnachricht eingesprochen, die letztendlich darauf hinausführte, dass man sagt, so Leute, ganz ehrlich, nehmt mal die zweite Liga nicht so auf die leichte Schulter, denn da geht's ganz anders zu.
Zweite Liga ist nicht so einfach, Bitches. Kommt nicht mehr zurück, ihr Huren.
Das ist kein Auffangbecken für gescheiterte Erstligisten, so eine Art Reha-Zentrum für die, sondern wird letztendlich auch Fußball gespielt, bloß ein bisschen anders. Da kann man jetzt nicht sagen, wir starten durch. Wer nicht durchgestartet ist, die gesamte Saison über und jetzt versucht quasi mit dem letzten Strohhalm sich zu retten, ist ein,
ein Ficker.
Ein Verein, der uns aufgrund seiner Struktur hier in Leipzig vielleicht dann doch eher nahe steht, obwohl dann eventuell auch nicht. Es ist der gute alte VfL Wolfsburg, denn die müssen noch mal ran. In Hamburg haben sie quasi jetzt schon das Leichentuch drüber, aber die haben jetzt quasi nochmal die Chance, dem alten Totengräber von der Schippe zu springen,
ja.
Und müssen in der Relegation ran gegen Holstein Kiel. Die hatten wir heute schon erwähnt. Das Spiel, das letztendlich darüber entscheidet, ob der kleine Underdog es schafft oder der sehr stark geförderte Verein unter dem VW-Symbol. Und das wird auf jeden Fall spannend.
Ja, aber diesmal haben sie keinen Gomez, um sich aus der Relegation rauszuschießen.
Ja, ja. Deswegen ist jetzt die Frage, wie entgegnest du diesem Spiel? Was erwartet dich persönlich da auf allen Ebenen?
Abgesehen davon, dass ich höchstwahrscheinlich keine Pommes beim einen Spiel bekomme, wenn ich hingehen würde, ja. Ich bin ja eh noch in Thailand bis Ende des Monats. Und danach fliege ich erstmal nach Liverpool weiter. Deswegen die Relegation werde ich hier aus der Ferne zuschauen. Aber wenn ich dort wäre, würde ich keine Pommes bekommen. Bombes. Aber was einen da erwartet, die Holstein-Kiel-Fans werden natürlich sich da auf jeden Fall einen zerreißen. Und in Wolfsburg war ja am letzten Spieltag noch nicht mal ausverkauft.
Deswegen, das ist schwach. Das ist richtig schwach.
Traurigste aller Zeiten.
Lebt dieser Verein überhaupt noch?
Und deine Fans sind nicht mal da, um dich zu unterstützen. Und ob das Stadion ausverkauft sein wird in der Relegation in Wolfsburg, bezweifle ich stark. Sehr stark. Da gibt es zwar Pommes, aber das mögen die Wolfsburger wohl nicht so. ja, dann wohl eher Schnitte mit Brot oder sowas, ja.
Schön die Schnittchen mitnehmen, statt die Bengalos, ja, im Arsch.
Ja, Holstein Schnitte Kiel. Im Arsch. Holstein Kiel ist ja auch fit, das letzte Spiel 6-2. Ich glaube schon, dass sie das Potenzial haben, um das Ding zu drehen.
Mit der B11, Marvin, muss man dazu sagen. Das 6-2 wurde von Holstein Kiel mit der B11 gespielt. Weil die ihre, ja, Spieler schon wollten, für die Relegation haben sie die B11 genommen und mit der B11 6-2 Braunschweig in den Abstieg gejagt.
Man muss dazu sagen, dass Holstein Kiel nur diesen Fußball kann, dann haben sie die gesamte Saison über gespielt, also volle Kanne drauf, sehr offensiv, sehr intensiv, sehr laufstark und man muss natürlich dann, wenn man das so betrachtet, so ein bisschen Angst und Bange haben, dass sie da vielleicht nicht zu sehr ins offene Messer laufen. Wolfsburg hat es jetzt im letzten Spiel gegen Köln gerade so geschafft. Dazu muss man auch sagen, dass natürlich auch Köln zu dem Zeitpunkt schon abgestiegen war. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kölner oder auch generell der Verein, die Fans, das gesamte Umfeld sich schon gedacht haben, naja, also wenn wir jetzt vielleicht gegen die Wolfsburger gewinnen, dann können wir denen diesen Plastikverein, diesen Konstrukt, was weiß ich, dann vielleicht doch noch das Messer ins Kreuz rammen. Das ist ja vielleicht dann für uns dann auch nochmal eine gewisse Genugtuung. Haben sie am Ende nicht geschafft. Dennoch hat der Labbadia-Fußball jetzt nicht wirklich irgendwie eine Linie erkennen lassen. Also ich habe da jetzt nicht wirklich gesehen, dass da irgendein Konzept dahinter steht. Und so trifft quasi jetzt Offensivfußball, und das ist das Einzige, was sie spielen können, weil sie das die gesamte Saison über gespielt haben in Kiel, gegen einen Fußball, der vielleicht dann sich den Umständen entsprechend einfach nur anpasst. Und da sehe ich halt die gewisse Gefahr auch für Kiel, dass dann Wolfsburg sich sagt, lasst sie mal kommen und kontern wir sie mal aus, und dann am Ende reckt dann wieder Labbadia die Fäuste vor der Fankurve in die Höhe und hat es mal wieder geschafft, in der Relegation dann doch noch den Kahn wieder zurück in ruhige Gewässer zu führen.
Wäre ja auch das zweite Mal in Folge, dass sie das so machen, Wolfsburg. Und auch letztes Jahr haben sie ja nicht sonderlich geil gespielt in der Relegation, durch einen Elfmeter von Mario Gomez war das doch dann. Also Glanz und Gloria ist ja in der Relegation jetzt nicht wirklich da. Also das waren immer solche Grottenkicks, würde ich das mal nennen. Mhm. Und da finde ich vielleicht das Holstein Kiel wirklich ein Überraschungsgegner, weil die haben nichts zu verlieren. Die haben heute unter Sondergenehmigung überhaupt jetzt die absolut krassesten Auflagen, dürfen die mit ihrem Stadion in die erste Liga, aber nur mit super krassen Auflagen, also Sonderauflagen etc. Und die Stadt muss hier sonst noch was zahlen. Das ist echt tatsächlich 10 Minuten alt oder 20 Minuten, die News. Ich glaube, die haben Bock. Ich glaube, die haben richtig, richtig Bock. Außer natürlich, dass ihr Trainer nächstes Jahr in Köln spielen wird. In der zweiten Liga wieder. Das verstehe ich nicht ganz, aber naja.
Was sind denn eure Prognosen?
Es ist ganz schwierig, weil ich bin da anderer Meinung als Matti. Klar haben die Bock und klar sind die heiß. Andererseits ist das halt auch wirklich im Gegensatz vielleicht zu einem Ligaspiel, wo du dir mal Ausrutscher leisten kannst, auch gegen Ende der Saison, dann vielleicht auch sagst, okay, wenn das halt nicht funktioniert, dann können wir immer noch auf die anderen Mannschaften hoffen, wie die spielen und ähnliches. Das ist halt ein direkter Vergleich und da geht's halt um alles. Und wenn du dann halt quasi im Tunnel stehst oder beziehungsweise wenn du dann aufs Feld gehst und du weißt, hier geht's um alles und wir haben eine super Saison gespielt und wir können uns das jetzt gerade mit dem Arsch einreißen, weil halt vielleicht einer mal am Ball vorbeigrätscht, weil einer mal einen Fehlpass spielt, weil der Torwart vielleicht nicht aufgepasst hat. Da geht da, glaube ich, dann doch durch deinen Kopf dann doch gehen ein paar andere Gedanken als nur dieses, was man ja auch so gerne schön romantisch verklärt, als jetzt alles oder nichts. Natürlich müssen sie das machen. Das ist das Einzige, was Holstein Kiel gerade machen kann. Wirklich voll draufgehen und sagen, wir ficken jetzt die Wolfsburger aber so richtig. Ich glaube aber, dass das auch so quasi auch schwanger geht mit einem Gedanken, der eventuell auch die Beine schwer macht. Und deswegen wird es schwierig. Also ich kann wirklich nicht sagen, wie es läuft, weil Wolfsburg auch ergebnistechnisch die letzten Spiele auch scheiße gewesen ist. Ja, also ist schwierig.
Aber Holstein Kiel hat ja den Torjäger Marvin Duksch mit 18 Toren.
Der hat jetzt auch ein teures Bier rausgebracht, ne?
Teures Bier?
Duckstein.
Ja, also er hat, er führt die Torjägerliste an in der zweiten Liga. Marvin Duksch.
So, das ist halt auch so, und das werfe ich vielleicht mal statt Prognosen in die Runde. Die ewige Diskussion, die ich auch gerne mit Leuten bespreche, der Sinn beziehungsweise auch Unsinn der Relegation, weil Holstein Kiel hat es als kleine Mannschaft, von der man es nicht erwartet hat, also die sind ja nun letztendlich nicht in die Saison gestartet, sind ja auch aufgestiegen, erst in die zweite Liga und dann quasi direkt jetzt fast durch in die erste Liga, das gebührt ja auch eine Menge Respekt, von denen hat man es nicht erwarten können, spielen eine überragende Saison. Und müssen jetzt in die Relegation und eventuell durch zwei Spiele wird dann quasi alles eingerissen, was du dir in der Saison geleistet hast. Da ist natürlich die Frage, Relegation, macht das Sinn? Ist das vielleicht nicht am Ende sogar unfair den Leuten gegenüber, die halt wirklich eine gute Saison gespielt haben, Matti?
Finde ich absolut beschissen. Also ich kann die Relegation nicht ab, ja, im Endeffekt. Allein schon aus dem Grund, dass der HSV schon seit Jahren abgestiegen wäre. Nummer eins. Nummer zwei ist es halt echt oft so, also in prozentual haben ja mehr die Ligisten und auch, also die Zweitligisten und Erstligisten, die oben standen, also der 16. und der 16. der zweiten Liga, haben in fast allen Fällen tatsächlich es geschafft, sich zu retten. Und es ist nur zweimal passiert, dass der Zweitligist es geschafft hat, hochzukommen. Marvin kann mich hier statistisch technisch korrigieren, aber soweit ich das weiß, hat es bisher nur in dem super krassen Skandalspiel von Düsseldorf gegen Hertha hat es geschafft. Und ganz am Anfang war es, glaube ich, mal Nürnberg, die es geschafft hatten. Also erst zweimal, von der zweiten in die erste hat es einer geschafft und bei der, bei der dritten in die zweite weiß ich die Statistik nicht. Aber es schafft tatsächlich immer, dieser krebsende Todverein mehr sich zu retten. Und das finde ich irgendwie nicht so ganz fair. Weil
ja, das ist immer die Tendenz.
Und die Tendenz man ist auf jeden Fall auch da, auch in der zweiten Liga. Und ich finde, also in der von der dritten in die zweite, und das finde ich schade, du spielst wirklich eine ganze Saison hart, arbeitest den Arsch ab und dann musst du da noch in diese Popelrelegation. Und die können mir, Kohle bringt es ja auch jetzt nicht wirklich noch, das eine Spiel, was du dann mehr hast. Die Spieler radderst du auch noch mehr runter. Und mit so einem Spiel begeisterst du doch auch noch nicht mal mehr Fans. Also ich meine ernsthaft, der HSV hat nicht mehr Fans bekommen, sondern nur noch mehr Häme. Und auch Wolfsburg bekommt durch diese ständige Relegationskacke nur noch mehr Häme. Und wenn das schade, dass es nicht so ist wie bei Son Goku. Denn wenn Son Goku stirbt fast, kommt er immer stärker zurück. Aber hier ist es genau nicht der Fall.
Ich finde es sogar noch krasser in den unteren Bereichen, also gerade in der vierten Liga. Weil da musst du ja quasi als der Meister deiner jeweiligen, deiner Region musst du antreten. Das war ja damals auch so, als RB gegen Lotte antreten musste. Lotte war quasi Meister, hat eine fantastische Saison gespielt. RB war auch Meister. Und dann müssen die beiden gegeneinander spielen. Und in zwei Spielen entscheidet sich halt, ob diese Meisterschaft in der jeweiligen Saison für den Verein nun Wertigkeit hat oder nicht. Und das fand ich, ich weiß gar nicht, es war ein fantastisches Spiel. Leipzig hat das Ding gewonnen. Ist aufgestiegen, aber trotzdem, irgendwie habe ich da so ein bisschen mein Herz dann auch leicht an Lotte verloren, weil mir das unglaublich leid tat, dass die da den Kürzeren ziehen mussten durch diese Bestimmung und dann halt quasi nicht aufgestiegen sind.
Also jetzt habe ich mal die Statistik rausgeholt und es ist tatsächlich so, der erste FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf waren bislang die einzigen Zweitligisten, die eine Relegationspartie bei einem Bundesligisten für sich entschieden haben. Der Club, also das war 2009 das Spiel, er siegte 3-0 in Cottbus. Die Fortuna hat es geschafft 2012 mit einem 2-1 bei der Hertha.
Und Schiri wirken, da hat Levent Kobiaschwili den Schiri gewirkt.
Ja, da kann ich mich noch erinnern, ja, großartig.
Der alte Würger.
Ja, wir mögen natürlich keine Gewalt. Ne?
Ausgeschnitten. Bevor das Spiel abgepfiffen wurde, gab es keinen Elfmeterpunkt mehr, weil der Fan ihn schon ausgeschnitten hatte, weil die aufs Feld
gerannt sind. Ach ja, da kann ich mich an die Schlagzeile erinnern.
Ja, und ja, das ist so eine Sache, da fragt man sich letztendlich, wozu, also gab es mal irgendwie eine offizielle Begründung, also vom DFB oder beziehungsweise von der DFL, dass sie gesagt haben, okay, Relegation, das machen wir jetzt, weil letztendlich ist es für mich nur eine Erweiterung, quasi ein künstliches Aufblähen, ein Rauszögern, quasi so der Penisring quasi der Bundesliga-Saison, dass man sagt, so, wir halten die Steifheit jetzt noch ein bisschen länger, um noch ein bisschen später abspritzen zu können. Und schaffen es dann dadurch, dass halt alle noch ein bisschen weiter geil bleiben, dass wir noch ein bisschen mehr Einschaltquoten haben. Und das finde ich persönlich gesagt, wenn es dann wenn der Hintergrund ist, dass eine Mannschaft sich um die Lorbeeren beziehungsweise um die Früchte ihrer Arbeit bringen lassen kann, weil sie halt auf einen Erstligisten treffen und in dem Fall ist es ja wirklich auch gerade ein wirtschaftliches Mismatch, muss man ja wirklich mal sagen, dann finde ich das schon ziemlich asozial. Und noch asozialer finde ich es, gut, dass das heute von der DFL anders entschieden wurde, aber noch asozialer finde ich es, dass man einer Mannschaft die Aufstiegschancen nimmt, indem man sagt, naja, eure Kapazitäten beziehungsweise die Grundvoraussetzungen eures Clubs sind nicht gegeben. Das heißt, also ihr nehmt zwar an diesem Wettbewerb teil und folgt quasi diesen Regeln, steigt dann quasi vielleicht auf, aber könnt's dann vielleicht doch nicht, weil, naja, ihr seid halt ein bisschen zu klein. Weißt du, also das ist doch sowas von stumpfsinnig und blöde, Da muss man von vornherein sagen, also okay, willkommen in der zweiten Liga Kiel, aber wir sagen euch jetzt mal, bevor ihr überhaupt einen Ball getreten habt nach dem ersten Spieltag, ihr könnt eh nicht aufsteigen, weil selbst wenn es passieren würde, euer Stadion reicht nicht für die Auflagen der ersten Bundesliga.
Kiel hatte das auch übrigens sehr, sehr schlau begründet bei ihrem Einspruch, weil die gesagt haben, hey, wir wollten nicht insolvent gehen, also wollten wir erstmal das erste Jahr in der zweiten Liga abwarten, bevor wir unser Stadion erweitern, hinterher dann insolvent dastehen und dann wieder absteigen müssen und mit einem großen Stadion in der dritten Liga spielen. Und das ist ja vollkommen legitim. Die waren das erste Jahr da. Da hat ja noch niemand mal geglaubt, dass sie überhaupt in der zweiten Liga sich halten können. Dann bauen die ja natürlich nicht ihr Stadion aus und machen Hein auf Reutlingen oder Ulm, die da unzählig damals pleite gegangen sind, weil sie das probiert haben. Und ja, die können sich ja nicht innerhalb von einem Jahr so viel weiterentwickeln. Und jetzt, wo sie dann in die erste Liga gehen, klar, da kriegst du dann auch bessere Sponsoren und die Kohle. Aber auch da musst du aufpassen, dass du halt dann nicht den Paderborner machst, ja. Da musst du halt immer mit aufpassen. Deswegen, und ehrlich gesagt, ernsthaft das Paderborner Stadion mit diesen vier Reihen, das die da haben, das soll größer sein als das in Holstein-Kiel und bessere Auflagen haben. Also, ich habe mir das mal über Google Maps auch angeschaut, das Stadion. Ja, das ist ein echtes, kleines Schmuckschatullenstadion und das sollte man definitiv dann auch ausbauen und verbessern. Aber man muss ja diesen Verein, wie du gesagt hast, Ben, die Chance geben, dort das dann über die Jahre zu entwickeln und nicht sagen, ja, sorry, könnt hier nicht in den Club rein. Also ist ja nicht wie türstehermäßig hier.
Also wir geben auf jeden Fall in unserem Herzen Holstein Kiel die Chance. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klappt. Ich glaube, dass Wolfsburg sich dann irgendwie gerade so irgendwie wieder durchmogelt mit der individuellen Klasse, dann gerade im Abschluss vielleicht. Also ja, vielleicht macht Holstein dann doch ein bisschen Druck, aber schafft es am Ende nicht. Am Ende geht irgendein sinnloser Ball rein und Wolfsburg bleibt quasi in der ersten Liga und Holstein Kiel hat mal kurz dran geschnuppert an dem Oberhaus. Wir wissen es nicht, aber es wird auf jeden Fall interessant. Was auch interessant war, sind die letzten Spieltage, beziehungsweise generell eigentlich die Saison in der zweiten Liga. Da war ja alles eng ohne Ende. Da konnte ja dann bis zu einem gewissen Spieltag auch noch quasi der Zehntplatzierte fast absteigen. Ja. Und so ging es quasi auch aus mit Rabatz und mit Bremborium. Und ja, leider hat es einen Ostverein in doppelter Hinsicht schwer getroffen. Was meine ich denn damit, lieber Marvin?
Zwei gekreuzte Hämmer und ein großes W. Natürlich Erzgebirge Aue.
Ja. Ja.
Der sympathischste Auswärtsclub bislang, den wir eigentlich so erlebt haben, oder Patrick?
Auf jeden Fall, Mann. Ein Verein, der so einen guten Nudelsalat im Auswärtsteil spendiert bzw. ausgibt und so eine nette Gastfreundlichkeit hat und Wickelklöße serviert, der darf nicht absteigen.
Das war echte Gastfreundschaft, muss man sagen.
Hast du da nicht irgendwie draußen gestanden und am Baum gepisst?
Die haben das hat man schon mal erzählt.
Ja, ich wollte die Gastfreundschaft, ja, die haben extra für dich einen Baum gepflanzt, Marvin.
Ja, also ich finde den Verein sympathisch, also da sieht man mal, wie man mit guter Organisation, mit Manpower auch in so einer vermeintlich strukturschwachen Region da was auf die Beine stellen kann.
Genau, und das haben sie dieses Jahr nicht ganz geschafft, was zumindest die Platzierung betrifft. Sie mussten, und da ist ja Aue quasi eigentlich schon geübt, mal wieder gegen den Abstieg kämpfen und haben jetzt im letzten Spiel gegen unsere Lieblings-Darmstädter aus Hessen da quasi dann doch mal noch die Möglichkeit gehabt, nicht abzusteigen, indem sie das Ding irgendwie gewinnen, haben auch alles reingehauen und wurden dann letztendlich übers Ohr gehauen. So würde ich das mal sagen. Mitty, kannst du dann vielleicht mal die Geschehnisse zusammenfassen, falls irgendjemand auf dieser Welt dieses Spiel dann doch nicht verfolgt hat?
Also ich habe es tatsächlich verfolgt, weil mich das ja durch auch unsere Auswärtsfahrt und alles interessiert hat. Und es super eng war ich ja tatsächlich ich war nicht in dem Spiel exklusiv, aber auch hier im Ticker und so in der Konferenz. Und irgendwann musst du ja als Schiri merken, dass du gerade Scheiße baust. Und dann musst du ja irgendwann mal, also viele Schiris haben da das Feingefühl, dass wenn sie merken, dass sie schon richtig viel Scheiße bauen, dann geben sie halt irgendwann den Elfmeter, der vielleicht zweifelhaft war. Wenn du schon das Tor nicht anerkennst und den einen Elfmeter und
du da hast du so eine gewisse Tendenz.
Merkst, dass du gerade richtig viel Scheiße baust, dann solltest du halt den Elfmeter geben, der halt nicht ganz so. Ja, und da hatte der.
Die gute alte Konzessionsentscheidung.
Genau. Und ja, unser Namensgeber dieser Folge, der Herr Sören Störks, hat wohl offensichtlich Storks. Dieses Feingefühl an den Tag gelegt, meines Erachtens nach. Denn ein
wieder Storks im Salat quasi ist über das Feld gelaufen.
Genau. Und hat da seinen Kurs dann wohl gefahren. Und damit halt Aue dann wirklich in die Relegation katapultiert. Das kann man nicht sagen, weil das Spiel hätte 3-1 ausgehen können. Oder sogar noch höher. Aber 3-1, 2-1, es wäre ein 1-1, hätte ja gelangt. Es ist ja nicht so, dass es nur so rum geklappt hätte. Ein 1-1 hätte dem Ganzen locker sein Bestes getan. Dann hätte Heidenheim in die Relegation müssen. Aue hat ja auch dementsprechend Protest eingelegt. Aber was willst du machen? Hier habe ich eine kleine Überleitung.
Wurde jetzt auch abgeschmettert, ne?
Ja, genau. Natürlich, der Protest
wurde jetzt auch negiert.
Die haben aber ja das auch lächerlichste
krassen Protest Marvin, eingelegt wegen Spielverschiebung und dass hier Wettschiebung, also Wettprobleme, also dass die Schiris das, aber das ist halt, ja klar nicht. Aber was wollen die machen bei der DFL? Wollen die sagen, ja, okay, das Spiel werten wir jetzt anders, weil bläh, aber dann kommt ja Heidenheim und macht die nächste Klage. Also Heidenheim wäre dann, glaube ich, der Nächste, der in der Relegation wäre, dann würden die ja klagen. Das bringt ja auch nichts.
Also
daher muss man halt den sauren Affen.
Marvin, ja, bitte. Marvin sitzt gerade hier die ganze Zeit ein Wort im Hals, also bitte.
Also offensichtlicher kann man dieses Handspiel gar nicht spielen im 16 Meter. Der Ball klar hinter der Linie, also das in dieser Konstellation extrem ärgerlich, weil ich finde, Aue hat sich das alles hart erkämpft, ohne großen Sponsor hier als traditionsreicher Ostclub in der zweiten Liga zu sein und dann in dieser heißen Phase dann so beschissen zu werden. Also da kann ich den Unmut sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Also da ist man doch stinksauer.
Da wurde auch im Interview gesagt von einem Spieler oder was weiß ich, weiß nicht ganz genau, man sollte mal die Konten der Schiedsrichter überprüfen, ob da vielleicht nicht irgendwas bewegt wurde. Das klingt dann immer sehr populistisch beziehungsweise sehr so ein bisschen aus der Laune raus, aber man hat immer persönlich so ein bisschen das Gefühl, ey, das kann doch wirklich nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, weil halt so kumulativ da gerade die Fehlentscheidungen sich dann doch sehr stark gehäuft haben und in der Masse, gerade in der Bedeutung des Spiels, dann eine Ansetzung des Schiedsrichters, dass der anscheinend nicht in der Lage gewesen ist, das so richtig zu pfeifen, dann ein großer Fehler gewesen ist. Aber als ich schon gehört habe, dass da Aue gegen rechtlich vorgehen will und da Einspruch erhebt und auf Neuansetzung berechtigt, aber es war natürlich absolut ohne Erfolgschancen. Und da muss ich mal ganz kurz meine Wut nochmal ein bisschen kurz äußern, weil es gibt ja auch die Seite beziehungsweise das Twitter-Profil Colinas Erben, wir haben auch einen eigenen Podcast, die sehr, sehr sachlich sind, die aus Schiedsrichtersicht dann viele Dinge erklären und da vor allem aus dieser Sparte, aus dieser Perspektive des Schiedsrichters dann auch oftmals die Dinge aufklären. Ein gutes Profil und alles. Und die haben dann hinsichtlich dieser Klage einen Tweet rausgehauen, der sich, ich will nicht sagen, sich drüber lustig macht, aber zumindest sehr stark in Frage stellt, ob die Leute denn wirklich eine rechtliche Beratung hatten, die Auer, weil es halt hieß, aus den und den Gründen ist das absolut sinnlos und ähnliches. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja, auch wenn das Recht auf eurer Seite ist, beziehungsweise wenn das Recht aus Schiedsrichterseite, muss es nicht immer richtig sein. Ja? Recht heißt nicht immer richtig, meiner Meinung nach.
Recht haben und Recht bekommen.
Genau, und es war für jeden offensichtlich und transparent klar, dass dieses Spiel absolut verpfiffen und beschissen wurde, von vorne bis hinten.
Also wann hattest du zuletzt solche katastrophalen Fehlentscheidungen?
Wahrscheinlich in der Kreisliga, als der Schiedsrichter besoffen gewesen ist.
In so einer heißen Phase.
In diesem Spiel.
Das ist ja der Todesstoß, absolut.
Das ist ein absolut. Und da braucht ihr mir nicht kommen mit Tatsachenentscheidung. Und ach ja, und das kann man auch. Und der Schiedsrichter. Die haben fucking 3 Leute auf dem Feld plus diesen Hampelmann, den 4. Offiziellen auf der Linie, auf der Seite. Ja, auf jeden Fall haben sie genug Leute. Ja, genug Leute. Und die erkennen 2 Elfmeter nicht. Das Tor, wo der Ball quasi einen Meter hinter der Linie war, erkennen sie nicht. Und das Darmstadt-Tor war doch auch irgendwie abseits, oder nicht? Also von vorne bis hinten nur ein Fehlentscheidungsfiasko, das gibt's doch gar nicht. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, naja, aber es sind alles situative Situationen, ne? Weißt du, fickt euch doch, weißt du, dann stell dich doch hin, Stork, du F*** und stell dich doch hin und sag einfach, naja, war halt eine Scheiße. Oder, naja, aber jetzt kann ich noch ein neues Zimmer anbauen bei mir.
Also ich merke schon, die Relegationspartie ist mit sehr großer Emotion verbunden bei uns allen.
Ja, vor allem, weil der auch Gegner, Grund,
der Gegner von Aue.
Weil der Gegner nämlich der KSC ist.
Ja, genau. Jetzt muss quasi Aue nach dieser Kaskade an Fehlentscheidungen gegen den KSC. Ich habe jetzt antreten in der Relegation. Ich habe jetzt die dritte Liga jetzt nicht so stark verfolgt. Kann jetzt nicht einschätzen, inwiefern KSC sportlich das Potenzial hat. Und deswegen übergebe ich gerne an den Matti, der da vielleicht dann doch eine genauere Einschätzung machen kann.
Also der KSC ist am Anfang der Saison übelst rumgekrebst, was ich tatsächlich leider dann auch vielleicht hoffen, nee, bangen muss für den lieben FC Kaiserslautern, dass es nicht so einfach wird, auch nicht in Liga 3. Jedoch hat sich halt KSC, sind am Anfang sind die sogar im unteren Drittel und sogar mal auf einem Abstiegsplatz gewesen in der dritten Liga. Und wir hatten uns als VfB-Fans da äußerst drüber humoresk das Mett gegessen des KSCs, der viel noch vielleicht weiter.
Am Mett gelabt.
Wir haben uns daran gelabt, an diesem Mett.
Am Lab gemett. Und dann haben sie gecheckt wahrscheinlich, wie Liga 3 funktioniert. Und dann haben sie, noch ihren Trainer gefeuert, diesen Meister-Fuzzi. Weiß gar nicht, ob das noch am Ende der Saison war, letztes oder, ach egal. Ist ja auch Wurst, ist ja auch nur Karlsruhe. Und dann haben sie irgendwann kapiert, wie man in der dritten Liga spielt. Und dann haben sie sich halt echt hochgekämpft. Und man muss dazu sagen, Wien Wiesbaden hat da in den Karten da noch gut mitgemischt, weil die dann irgendwann mal so eine starke Krise hatten. Und dann konnte der KSC da an denen vorbeiziehen in den letzten drei Spieltagen. Daher, naja, ob verdient oder nicht, bist du Dritter, hast es verdient. Also wie gesagt, am Ende erinnert sich keiner mehr daran, wie du Weltmeister wurdest und ob das verdient war. Ja. Oder die Relegation
am Ende erinnert sich auch keiner mehr an Götze. Also
ja. Wobei, doch, das stimmt ja eigentlich nicht so. Man erinnert sich schon daran, dass der HSV damals diese Relegation nicht verdient hatte.
Das war übrigens im August 2017 die Entlassung von Meister.
Ja, ich glaube ja, dass das Aue hat in diesem Abstiegskampf, ich glaube, die haben da den längeren Arm, was auch gerade die Nerven betrifft. Ich glaube, die sind das gewohnt, die kennen das, die kennen sich aus. Das hat ja auch das Spiel gezeigt gegen Darmstadt, dass sie da quasi auch sportlich gesehen sehr überlegen waren und da eigentlich alles rausgehauen haben, Hashtag alles raushauen. Das natürlich dann auch ein Vorteil ist gegen einen Drittligisten, der auf Platz 3 ist. Das sind ja so Gegebenheiten, wo man so sagt, okay, das könnte durchaus noch hinhauen. Deswegen sehe ich auch die Vorteile auf Aue-Seite. Nichtsdestotrotz zieht das natürlich schon sehr stark am Nervenkostüm und an der Moral. Wenn du dann quasi alles raushaust und auch die Tore machst und dann beschissen wirst, ob du dann eine Trotzreaktion zeigst oder ob es schon fast eine gewisse resignatives Moment gibt, wenn Resignation als Adjektiv geltend gemacht werden kann, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist natürlich die Frage. Aber hier setze ich auf jeden Fall mein Milchgeld auf jeden Fall auf Aue, ja, was das betrifft. Und ich glaube, dass die vielleicht dann jetzt dann doch, und das ist der größere Fuck-it-Moment, und jetzt alles reinhauen, eher als bei Holstein Kiel, weil du halt wirklich beschissen wurdest vom Schiedsrichtergespann. Und genau, da glaube ich dann jetzt nochmal am Ende mit dem Mittelfinger dann quasi nur mal allen Leuten zeigen willst, okay, die Saison ist vorbei und jetzt fickt euch alle und jetzt leckt uns am Arsch. Ja. Also deswegen glaube ich das.
Ich glaube auch, das ist so eine Mischung aus beiden. Also die Kombination daraus, dass sie so beschissen wurden und jetzt erst recht angestachelt sind, das allen zu zeigen. Und wie Matti schon richtig gesagt, der KSC hat natürlich hart zu kämpfen gehabt, um überhaupt diesen Relegationsplatz in der dritten Liga zu erreichen. Also aufgrund dieser zwei Tatsachen würde ich dann auch eher sagen, Aue.
Matti, was sagst du? Übrigens anzufügen, ja, wenn Holstein Kiel eine Beschwerde kriegt für ihr Stadion, wie kann dann der Karlsruher Wildpark annähernd in der ersten Liga spielen dürfen? Dieses Stadion ist unzulässig für die dritte Liga gefühlt für mich, für die zweite auch, und das ganze Stadion ist ein Sicherheitsrisiko, ja. Also ich verstehe nicht, wo die DFL manchmal ihre Regeln setzt, weil es eine weil es eine Medientribüne hat oder eine VIP genügend ausgebaut ist. Ich glaube, das ist deren Kriterium in Holstein-Kiel und auch übrigens damals in Darmstadt, auch wenn ich das Stadion verabscheue. Da gibt es nicht genügend Medien- und VIP-Tribünen und sowas. Ich glaube, darauf legt der DFL am meisten Wert. Und nicht auf von wegen hier tatsächliches Stadion.
Sicherheit.
Ja, also Sicherheit der Leute auch und so. Also ja, das sind sicherlich auch ganz tolle Kriterien, aber gefühlt werden die viel zu oft. VIPs und Reporter müssen gut untergebracht sein.
Es geht ja auch im Endeffekt um die Sitzplätze.
Ja.
Ja. Also Kiel muss ja jetzt auf 15.000 ausbauen. Das wurde jetzt auch zugestanden, dass sie das halt machen. Sonst wird das halt nichts, ne? Sind ja bei 10.000, müssen auf 15.000 ausbauen. Das haben sie wie auch immer hingekriegt, beziehungsweise das irgendwie durchgeboxt. Wollten ja auch bei Hamburg spielen oder beziehungsweise nur Auswärtsspiele machen. Das funktioniert natürlich nicht, das kann man auch irgendwie nachvollziehen. Aber ja, das sind halt so Auflagen.
15.000 Sitzplätze.
Ja, genau, 15.000. Ja. Ja. Meine letzte Frage richtet sich noch an euch. Gerade so, was die Verschiebung des Aue-Spiels betrifft, ist mir ein Gedanke durch den Kopf geschossen, weil wir haben uns ja schon immer so ein bisschen, also ich weiß, dass Matti pro ist. Du bist, glaube ich, eher dagegen. Ich bin auch eher dagegen, weil es hat sich gezeigt, der Mensch ist halt letztendlich nicht dazu in der Lage, das Ganze richtig auszulegen. Aber der gute alte Videoschiedsrichterassistent beziehungsweise Videoschiedsrichterbeweis wäre im Fall von Aue, eventuell, wenn es in der zweiten Liga sowas gegeben hätte, dann
hilfreich. Oder Torlinientechnologie.
Oder Torlinientechnologie wäre hilfreich gewesen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du so viele Fehlentscheidungen als Schiedsrichter triffst in der Situation, ohne dass dich die technische Assistenz quasi darauf hinweist, dass du einen Fehler gemacht hast. Dass die technische Assistenz öfters auch mal Fehler macht, ist klar, aber in der Häufigkeit, also ein Tor oder zwei Tore oder ein Elfmeter, das wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach drin gewesen durch den Videoschiedsrichter. Und da ist meine abschließende Frage, hätte denn vielleicht der VAR dann doch dazu beigetragen, dass man in Aue dann eventuell die Liga dann beibehält? Und wie steht man dann quasi dann doch zum Videoschiedsrichter, Marvin?
Die Torlinientechnologie alleine hätte auf jeden Fall dieses Tor gezählt und da hätte schon die ganze Geschichte anders ausgesehen. Und bei so einer krassen Szene, also wie ich schon gesagt habe, auffälliger kann man dieses Handspiel nicht machen, da hätte auf jeden Fall der VAR eingegriffen, hundertprozentig. Und dann stünde Aue nicht in der Relegation, meiner Meinung nach.
Okay, Matti?
Ich würde hier sagen, berühmtes Lothar Matthäus-Zitat, hätte Kettensäge oder wie auch immer.
Was?
Nee, und zwar würde das ja dann nicht nur bei dem Spiel gelten. Wir würden ja dann ein komplett anderes Tabellenbild sehen, weil in dann allen Stadien der VAR gegolten hätte. Das würde mich tatsächlich interessieren, auch in der ersten Bundesliga, wenn man das simulieren konnte, eine Saison ohne den VAR und wie es ausgegangen wäre und eine Saison mit dem VAR und deswegen zählt es
dann. Dann wäre Freiburg übrigens Meister geworden.
Ja, klar, Aue hätte es dann geschafft. Aber das zählt halt nicht ganz, weil dann wäre die ganze Saison der Videoschiedsrichter gewesen. Und dann hätte man natürlich alle Fehlentscheidungen so rumgetroffen oder auch nicht. Und auch zum Beispiel Tore, also die meisten VAR-Fehlentscheidungen passieren ja aus solchen Abseitsgeschichten heraus. Und dann wäre die ganze Saison so gemanagt gewesen. Und dann, ja, dann hätte Aue vielleicht diese 3 Punkte bekommen hier in diesem Spiel. Aber wo hätten sie die Punkte wieder verloren in der Saison? Deswegen, das ist halt einfach ein Spiel, das man hier nicht spielen kann oder beziehungsweise eine Annahme, die man so nicht machen kann. Weil nur für dieses eine Spiel wäre der VAR nicht angemacht worden. Das kann man ja vorher nicht wissen. Ja, diese 3 Punkte hätten sie, aber wo hätten sie dann andere Punkte vielleicht aberkannt bekommen, weil der VAR eingegriffen hätte? Das wissen wir nicht. Da gibt es sicherlich irgendeinen Engländer.
Du hast sogar erstaunlicherweise recht. Also ich habe mir jetzt gerade die wahre Tabelle der zweiten Bundesliga angeschaut und da stünde Erzgebirge Aue auch auf einem Relegationsplatz.
Ja, gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Da haben wir hier im Strafraum mal was Richtiges gesagt.
Ja, Braunschweig hätte es geschafft auf Platz 15 und Pauli würde direkt runtergehen auf Platz 17.
Da ist natürlich die Frage auch, ob die wahre Tabelle, also die ja letztendlich alle Fehlentscheidungen rausrechnet, dann auch zutreffen sollte, wenn über den Videoschiedsrichter alle Entscheidungen dann richtig gefallen wären. Aber das ist ja oftmals nicht der Fall. ne? Weil der Videoschiedsrichter dann auch immer noch in der ersten Liga auch bis zum Ende immer falsch ausgelegt wurde. Aber dieses Themenfass wollen wir nicht nochmal neu aufmachen. Es war bloß ein interessanter Gedanke, ne? Dass man einerseits natürlich den VAR dann irgendwie kritisiert, aber andererseits dann sagt so, ja, aber bei Aue hätte es vielleicht dann doch geholfen, weil dann irgendwie das Herz dann irgendwie dann die Richtung vorgibt. Letztendlich ist es so, wie es ist. Was wir nicht prophezeien können, ist, was dann passieren soll. Jetzt letztendlich, also die Spiele finden nun mal statt. Wir drücken den ein oder anderen Verein vielleicht ein bisschen mehr den Daumen. Der Matti drückt in Thailand vielleicht dem ein oder anderen Ladyboy ein bisschen mehr den Pimmel. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ein letztes Wort vielleicht noch an den Marvin, der vielleicht vom Herzen her dann noch mal etwas sagen möchte über eine Erfahrung. Und dann schließen wir das Ganze auch ab in unserer kurzen, in unserem Intermezzo des Strafraums.
In unserem kurzen Beitrag. Ja, also ich wollte noch sagen, unsere Prognosen sind ja dafür bekannt, dass sie einigermaßen zutreffen. Ich hatte, glaube ich, vor ein paar Monaten gesagt, dass der VfB Stuttgart nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird, dass er mehr oder weniger im Mittelfeld angesiedelt sein wird. Okay, er hat jetzt die Chance, Europa League zu spielen, aber das ist auf jeden Fall zugetroffen. Falsch lag ich beim Spiel des HSV, dass der HSV sich auf jeden Fall durchwurstelt und die Relegation im Endeffekt packt und den Klassenerhalt schafft. Ich wollte noch eine kleine Geschichte erzählen. Gestern waren wir bei einem Freundschaftsspiel vom VfB Stuttgart, und zwar in Halle. Da dachten wir uns eigentlich nichts Böses dabei. Das wollte ich noch an dieser Stelle noch mal kurz erzählen. Wir waren im Block, das waren ungefähr 80 VfB-Fans, und haben dort unsere Zaunfahne aufgehängt. Und da kam schon der Fanbetreuer her und hat gesagt, hey Jungs, passt mal auf, hier in Halle, das ist ein ganz gefährliches Pflaster. Die merken sich, wer die Zaunfahne aufhängt und wer die abhängt. Also passt bloß auf. Die suchen sich gezielt euch raus und wollen euch wegfangen und euch die Fahne wegnehmen. Und wir so, ja, das ist ja hier ein Freundschaftsspiel. Ich glaube nicht, dass die das so eng sehen. Und VfB Stuttgart und HFC, die haben ja auch keinen großen Disput. Also was soll schon passieren? Das Spiel ist vorbei. Natürlich 5:3 auf den Sack bekommen. Wir wollen gerade aus dem Stadion rausgehen, und da ist so ein kleiner Weg davor zu den Parkplätzen. Und dann kommen uns auf einmal schätzungsweise 20, 25 VfB-Fans panisch entgegengerannt und sagen, schnell wieder zurück, hinter das Gitter, mach das Tor zu, mach das Tor zu. Dann frage ich die, was ist denn da los, vor was seid ihr denn weggerannt? Und dann sagen sie, ja, da haben sich Leute mit Sturmmasken im Gebüsch versteckt und die warten auf uns.
Vielleicht war das eine Geburtstagsfeier.
Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall waren da auch Frauen und Kinder dabei. Ich weiß nicht, was mit denen passiert wäre. Ob die dann alle verdroschen hätten?
Ja.
Mit diesen Worten
schöne Situation. Werden
die dumm halt nicht alle.
Also ich finde die Stadt, gelinde gesagt, bisschen uncharmant. Und dieser Gesamteindruck wurde dadurch noch etwas unterstrichen. Weil, come on, es ist ein Freundschaftsspiel. Und was bringt dir das, im Gebüsch aufzulauern mit einer Sturmhaube und dann Frauen und Kinder hinterrücks niederzuschwatten.
Vielleicht wollten sie einfach
nur... Also ich verstehe es nicht.
Vielleicht waren das Vögelbeobachter. Weißt du, die wollten eigentlich auffallen, wollten sich einblenden im Busch und wollten halt den mächtigen Schrei der Amsel studieren.
Genau, das wollte ich noch loswerden.
Ja, sehr schön.
Als kleine Anekdote. Die Leipziger, die Hallenser Studenten wollte ich mal noch hier anfügen, reden sich das ja auch sehr schön, dass sie in Halle studieren und nennen Halle Hallefornia.
Nee, Hollywood.
Ja, oder
Hollywood.
Oder California. Jedenfalls
nee, naja, Hollywood. Halle. Ja, egal. Auf jeden Fall ist da sehr viel Schmieren-Theater am Start. Wo wir nicht geschmiert werden, weil wir immer wieder die Wahrheit sagen, das ist hier beim Strafraum. Ich bin gespannt, was letztendlich die Spiele, über die wir geredet haben, bringen. Und ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben und uns ein Feedback geben. Mein letztes Feedback geht nochmal an den guten alten Metric, weil ich finde es toll, deine Instagram-Stories gefallen mir immer sehr. Du siehst pro Tag immer breiter aus. Ich würde nochmal kurz fragen, was passiert denn morgen nochmal, damit die Leute nochmal eine Einsicht haben, was der alte Metric auf Koh Samui macht. Und dann beenden wir das Ganze hier in so einem Einklang, in der Wärme, die du uns jetzt gerade aus Thailand übermittelst.
Ja, also wir sind ja hier auch im Strafraum, ja, da kann man ja auch offen drüber reden, aber wir alle wir machen das alles nur wir sind ein Zweck-Podcast, ja. Ihr Fotzen, ich habe nämlich gerade Geburtstag und hier in der Folge hat mir keiner gratuliert, ja. Just saying. Ich gehe morgen
was? Echt jetzt?
Massieren lassen. Erstmal den ganzen Tag, ja, in einen Private Spa, ja, mit Geschlechtskontrolle vorher, damit auch ja keine Ladyboys dazwischen kommen. Ja, da bin ich nicht so tolerant. Ist wie Karlsruhe, nicht tolerant. Deswegen, ja.
Du hast Geburtstag?
Du hast Geburtstag?
Ja, ich habe Geburtstag.
Was? Facebook hat mich aber nicht darauf hingewiesen.
Weil Facebook hat kein, ich habe mein Geburtstag noch nicht bei Facebook, damit
wir. Ja, dann darfst du aber auch nicht rumheulen, Matti. Also ganz ehrlich, ja.
Prost, Bitches.
Alles Gute zum Geburtstag.
Patrick. Alles Gute, Matti. Ja, alles Gute.
Meine
Trauer. Bleib weiterhin so ekelhaft.
Bleib weiterhin ein Teil von uns, ja, so die verkrustete Wahrheit, die wir immer wieder gerne aus unseren Zitzen pressen. Also, ja.
Hast du uns aber kalt erwischt jetzt.
Ja, das war ein Strafraum live.
Mic
live
drop. Moment.
Zweck-Podcast.
Hast du uns kalt erwischt?
Wir sind da wie RB Leipzig, zweckmäßig. Wenn unser Trainer nicht richtig ist, dann feuern wir ihn, egal ob er zweimal uns international reingehauen hat.
Ja, je suis Hasi. In dem Sinne, also wir gratulieren Matti zum 23.
33.
Und,
der Alkohol hat mich altern lassen.
Ja, du siehst auf jeden Fall älter aus.
Ja, jetzt brauchst du nur noch ein paar Jahre, um als typischer Sextourist durchzugehen in Thailand.
Ja, ich habe mir schon weiße Socken gekauft.
Für die Flipflops.
Ja,
nee, ich bin in Adiletten heute den ganzen Tag rumgelaufen.
Aber jetzt nochmal für die Zuschauer, Patrick ist natürlich kein Sextourist, es ist nämlich ein Pärchenurlaub.
Mit einem Ladyboy.
Ja, nicht dass sich jetzt Bento oder Alice Schwarzer meldet und uns da irgendwas andichten will.
Nachdem Matti quasi nach dem sechsten Urlaubstag genug Bargeld gefunden hat, ist es jetzt ein Pärchenurlaub quasi.
Nee, man kriegt hier keinen Flaschenpfand.
Oh, du bist ein sehr, sehr guter Mann, weiter Mann, guter Mann.
Man findet hier man kann hier kein Geld verdienen mit Flaschenpfand, das ist schlecht für mich.
Das ist eine gute Art und Weise, um alleinerziehender Vater zu werden im Alter noch.
Ja.
Mit 65 noch irgendwie so einen 8-jährigen Jungen durchzubringen.
Da kommst du auch sofort rein bei Auf und Davon.
Ja.
Da wird sofort, kommt Vox an und dreht deine Suche nach der eigentlichen Mutter, ja, die dann irgendwo Gemüse rührt.
Aber das habe ich schon häufiger gehört, also in diesen ganzen Dokumentationen mit diesen Aussteigern, mit diesen widerlichen alten Säcken, die da irgendwas mit einer Thai haben, die sind alle alleinerziehenden Väter.
Ja,
ja,
ja. Ja.
Tja, und toll. Das Kind ist im Teenageralter und du bist kurz davor abzunippeln. Wunderbar.
Kurz davor abzunehmen sind wir auch, denn das war's heute vom Strafraum. Wir haben noch ein leckeres Schmankerl für euch, denn wir nehmen demnächst dann nochmal, wie alle anderen Podcasts auch, einen Rückblick auf die Saison 2017-2018 auf mit ganz vielen speziellen Gästen. Wir sind nicht sicher, ob alle Gäste dann danach noch lebend aus meiner Wohnung rauskommen. Es wird auf jeden Fall ein wunderschöner Podcast. Wir blicken auf alles zurück, auf die Herzensangelegenheiten. Wir sprechen über den Strafraum, wir sprechen über euch, wir sprechen über Mattis Kind in Thailand und alle anderen Sachen. Also vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank an Matti, dass er sich die Zeit genommen hat, nach 5 Stunden Zeitverschiebung immer noch hier am Ball zu bleiben. Vielen Dank, Matti.
Ja, es ist auf jeden Fall früh jetzt inzwischen. Jetzt kann ich auch schon wieder meine Morgencocktails bestellen.
Ihr seht es nicht, in Skype trinkt er gerade ein Bier. Ich danke dir, Marvin, dass du den Monsun hier in Leipzig überlebt hast. Und
immer noch feucht,
ja. Und ich bedanke mich auch bei mir, dass ich so bin, wie ich bin.
Dass du ausnahmsweise nicht so
schrecklich bist. Wir bedanken uns, Ben, dass du immer so charmant bist.
Schrecklich, das ist wichtig. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir melden uns demnächst wieder. Bleibt uns treu. Und das war's also vom Strafraum. Bis zum nächsten Mal.